wir leben halt hier in so einer Filmblase und klar, also in meinem jetzigen Umfeld kommt mir das total präsent vor, aber wenn man dann mal irgendwie in die Heimat fährt oder ins Dorf, dann ist es da doch nicht so präsent, wie man meinen könnte.
Die Frage ist ja generell, wie kommen Filme überhaupt heute bei jemanden an? Und ich habe oft beim deutschen Film das Gefühl, da ist ein toller Film, der lief auf einem Festival, hat auch wahnsinnig viel tolle Resonanz bekommen und damit endet die Geschichte dieses Films.
Ich nehme den deutschen Film sporadisch wahr, weil ich einfach auch so ein bisschen bei mir merke, dass es immer so einen kleinen Schubs braucht.
Ich glaube, man muss dem deutschen Publikum irgendwie neue Geschichten, neue Erzählweisen bieten, um auch wieder eine Lust auf den deutschen Film zu erwecken, die, glaube ich, einfach so durch das Hollywood-Kino so ein bisschen vertrieben wurde.
In den letzten Folgen haben wir uns zum einen die Wahrnehmung des deutschen Films angeschaut und uns gefragt, welche Wege eigentlich zum Film führen.
In dieser Folge schauen wir uns die Rezeption des deutschen Kinofilms an. Wir reden mit Kolleginnen aus verschiedenen Bereichen der Filmindustrie über ihre Erfahrungen, die Sichtbarkeit des deutschen Films im Mainstream-Kino und Möglichkeiten für ein diverses und publikumreiches deutsches Kino. Ich bin Eugene.
Und ich bin Susanne. Und ihr hört Deutscher Film heute. Publikum, Reichweite und Mainstream. Eine Podcast-Reihe rund um den deutschen Film vom Indie-Film-Talk in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt. Viel Spaß!
Erstens mal hat es mich nochmal interessiert, was denn die erfolgreichsten Filme seit 1990 waren. Da ist ganz vorne mit dabei der Schuh des Manitou. Und alleine, wenn ich diese 11 Millionen oder über 11 Millionen Zuschauerzahlen sehe, auch die macht man heute mit keinem internationalen Film mehr. Also 2023 hatte der erfolgreichste Film über 6 Millionen Zuschauer, aber das sieht man schon die Spanne. Und das ist schon interessant, wenn man sich die erfolgreichsten Filme anschaut. Also da ist zum Beispiel Goodbye Lenin ist da mit dabei, da ist Traumschiff Surprise mit dabei, ja auch von Michael Bulli-Herwig. Da ist Fuck You Goethe 1 und 2 dabei. Also es sind jetzt nicht die klassischen Arthouse-Filme, würde ich mal sagen. Also es sind ganz, ganz eindeutig Unterhaltungs- oder Mainstream-Filme, wenn man sie so nennen will, die da unter den Top 10 sind.
Das war Kulturwissenschaftlerin und Marketingmanagerin Lena Kettner von Pandora Filmverleih. Sie hat schon in der ersten Folge eine spannende Verbindung zwischen der Wahrnehmung und dem Mainstream-Film gezogen. Wann warst du denn eigentlich das letzte Mal für einen deutschen Film im Kino? Und was spiegelt dir denn vielleicht auch dein Umfeld wider, wenn es um den deutschen Film geht?
Also da muss ich auf jeden Fall klar unterscheiden zwischen Festivalkinos und Kino privat. Also klar, fürs Festival oder für deutsche Filme, die auf Festivals liefen, bin ich meistens auf dem Max-Ophüls-Festival unterwegs und schaue mir da Filme an, aber auch beim Move It, was hier in Dresden ist. Oder auch das Filmfest Dresden, was ja in erster Linie aber Kurzfilme zeigt. Und da sind natürlich auch viele deutsche Produktionen mit dabei. Jetzt habe ich aber auch, ich sag mal, privat verschuldet, weil ich jetzt das letzte Jahr nicht ganz so viel abends im Kino oder tagsüber, sondern habe mich eher anderen Verpflichtungen gewidmet und habe dann vieles in der Mediathek gesehen. Zum Beispiel den Dokumentarfilm Mutter mit Anke Engelke oder ich habe zum Beispiel auch Wunderschön, ich glaube, bei Netflix gesehen. Also da gab es dann so einige Produktionen, die mich schon auch interessiert haben oder wo ich gesagt habe, jetzt gucke ich mir das mal an. Ich merke, ich bin nicht so angezogen von den deutschen großen Komödien, die gezeigt werden und die dann eher im Kino laufen, sondern mich interessieren mehr die kleinen Filme, ob das jetzt Dokumentarfilme sind oder andere deutsche Filme, auch Newcomer-Filme, aber die sind halt super kurz nur im Kino, wenn sie es denn überhaupt dorthin schaffen und wenn die Verleiher das auch schaffen, das ist echt ja eine harte Arbeit. Und ich habe so das Gefühl, bevor diese Information zu mir dringt, dass der Film jetzt da ist und geguckt werden kann, dann ist das meistens zu spät.
Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich habe auch private Verpflichtungen. Dementsprechend komme ich auch nicht so oft ins Kino, wie ich gerne möchte. Wie gesagt, alles abseits von Filmfestivals oder wo man sowieso schon zum Beispiel mal auch in der Jury sitzt und Filme bespricht. Aber was mir, wenn ich mir jetzt so überlege, welcher Film mir da direkt einfällt, und das ist auch schon ein bisschen her, wenn ich drüber nachdenke, ist zum Beispiel Der Hauptmann von Robert Schwentke. Den habe ich im Kino gesehen gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Und Der Bunker, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest damals.
Nee, den habe ich nicht gesehen, aber auch sehr creepy und schräg.
Genau, vom Nicolas Chrysos. Auch wieder nicht das Klassische, was man jetzt vielleicht als den deutschen Film bezeichnen würde. Also wenn wir uns den Mainstream anschauen, ne? Weil wie auch die Lena gerade meinte, sind es dann doch eher die Entertainment-Filme, die mehr Platz finden und dann die anderen Filme vielleicht so ein bisschen ja, versteckter sind, versteckte Perlen sind, die wir immer wieder auch aufgreifen werden, vielleicht auch in dieser Folge. Aber Susanne, du hast ja jetzt erzählt, was du zuletzt gesehen hast. Was sagt denn dein Umfeld, wenn es jetzt um den deutschen Film geht?
Ja, ist auf jeden Fall schwierig, die dafür zu begeistern und da reinzugehen, weil dann natürlich große US-Blockbuster da schon den Vorrang haben. Also ich habe das Gefühl, wenn ich gerne einen Film gucken will, häufig ist es auch so, ich sehe, es kommt jetzt ein deutscher Film in die Kinos, den ich auf einem Festival gesehen habe, wo ich sage, lass uns den bitte unbedingt gucken, der ist toll. Dass ich da schon sehr hohe Überzeugungskunst brauche, dass man mit mir zusammen da reingeht. Und dass dann halt doch mehr der Blockbuster-Film gewinnt, der dann auch fulminant ist, der auch wirklich knallt, sage ich mal, in den Räumlichkeiten. Oder wo man weiß, man wird auch von einem starken Soundtrack betört.
Ja, das sehe ich bei meinem Umfeld ähnlich. Man überlegt sich natürlich jetzt heutzutage vielleicht auch nochmal zweimal, für was man ins Kino geht, für was man auch das Kinoticket bezahlt. Da kommen dann doch immer wieder eher die großen Blockbuster durch, dann vielleicht ein bisschen die Mainstream-Filme, die auch einfach sehr sichtbar sind und dann irgendwann vielleicht auch so Filme, die man halt vielleicht, wo man jetzt nicht direkt dran denkt, aber das ist immer etwas schwieriger, die Leute dazu zu bewegen. Produzent Jakob Weidemann vergleicht es mit anderen Ländern wie Spanien und Frankreich und sagt dazu:
Die Frage ist, welcher deutsche Film ist für wie viele zugänglich? Also ich glaube, mein Wunsch oder mein Traum wäre sicher, wenn wir noch mehr Zuschauer für deutsche Arthouse oder sag ich mal Filme mit künstlerischem Anspruch, die aber trotzdem viele Leute erreichen. Und ich glaube, da gibt's immer wieder herausragende Beispiele, aber das wäre mein Traum, dass das noch viel mehr wird. Und das, ich habe in Barcelona studiert eine Zeit lang und habe festgestellt, in Spanien, aber auch in Italien oder in Frankreich, aber eben nicht nur in Frankreich, was für uns immer so ein Bild ist, ist so der heimische künstlerische Film, wenn man jetzt sagt, der deutsche Film, wird noch viel mehr wertgeschätzt von einer breiteren Menge von Menschen im Land. Ich glaube, bei uns gibt es viel zu viele Leute, die gar nicht ins Kino gehen, also die mit Kinofilm und Film generell gar keine Berührung haben.
Und da ist die Frage, ob das am Publikum liegt oder an unseren Filmen liegt. Also sind wir als Publikum einfach nicht filminteressiert genug für den deutschen Film, jetzt besonders in Deutschland gesprochen? Also vielleicht auch da erstmal die Grundfrage, gehen wir denn als Menschen in Deutschland genug ins Kino?
Da darf man bestimmt nachher auch noch mal ein bisschen auf die Bildung gucken und wie sehr ist eigentlich der Film in der Schule schon verankert, dass wir das mitbekommen. Aber wenn man sich jetzt erstmal die Auswertung von der FFA zu den Kinogängerinnen anschaut, gibt es leider wirklich einen langsamen Rückgang von Kinobesuchern in den letzten Jahren. Also man kann sagen, von 2001 zu 2023 hat sich die Zahl fast halbiert. Von 173 Millionen auf, Achtung, knapp 90 Millionen.
Okay, weniger Menschen gehen allgemein in Deutschland ins Kino. Aber wie viele gehen dabei dann jetzt wirklich für den deutschen Film ins Kino?
Okay, naja, also hier hält es sich auf einem ähnlichen Niveau. Wenn man sich die Statistiken der letzten 10 Jahre anschaut, sieht man, dass es sich immer so zwischen 25% der Kinobesucherinnen eingependelt hat, also die auch für einen deutschen Film ins Kino gehen. Also circa ein Viertel der Kinogängerinnen entscheiden sich für einen deutschen Film.
Man muss manchmal auch vergleichen. wenn wir da einmal nach Frankreich schauen zum Beispiel, wenn in Deutschland rund 90 Millionen Menschen ins Kino gehen, sieht es in Frankreich ganz anders aus. Da sind wir bei rund 180 Millionen Menschen, die regelmäßig ins Kino gehen. Also schon einfach mal fast das Doppelte.
Es ist das Doppelte. Also meinst du, nur weil wir weniger ins Kino gehen, heißt das ja nicht sofort, dass wir weniger filminteressiert sind, oder?
Ich glaube, also Film hat bei uns schon in der Schule, es hat nicht so die Wertschätzung wie Literatur und Theater. Und das ist in anderen europäischen Ländern anders oder ist auch sicher in den USA anders, dass wir Film nicht als so ein gleichwertig wichtiges kulturelles Gut irgendwie erhoben haben. Hat sicherlich auch mit unserer speziell deutschen Geschichte und wann Film sich wie entwickelt hat und wie Film in unserem Land missbraucht wurde und sich auf die falsche Seite gestellt hat, auch zu tun. In Spanien fand ich zum Beispiel super spannend während des Studiums, dass die ein ganz anderes Verhältnis zu Genre haben. Dass die eine viel selbstverständlichere Bandbreite an Horror bis fantastischem, mystischem Kino haben. Was bei uns lange Zeit irgendwie in den letzten 40 Jahren oder so mindestens eine total untergeordnete Rolle im Kino gespielt hat.
Jakob Weidemann spricht also von mehr Wertschätzung für den Film, welches sich natürlich erst einmal ausbilden muss. Hattest du denn in deiner Schulzeit richtige Filmbesprechungen oder Filmbildungskurse?
Nee, hatte ich nicht. Also klar haben wir ein paar Filme geguckt, aber das war so dieses typische, in der Vorweihnachtszeit wird dann noch ein Film rausgekramt, den man guckt, der auch meistens irgendein US-amerikanischer Blockbuster war.
Hat die noch so einen Fernseher, der reingerollt wurde, genau, in den Raum? Und
oder man durfte zusammen in die Aula gehen oder sowas. Oder es gab dann irgendwie so einen multifunktionalen Raum, wo dann auch eben ein kleiner Beamer installiert war oder sowas. Also die Sachen, wo ich mich am meisten dran erinnert habe, wo wir wirklich analytisch rangegangen sind. Also erstens waren das meistens entweder Spaßfilme für die Vorweihnachtszeit, so Lückenfüller. Oder das waren die typischen Chemie-Kurzfilme, wo man sich irgendwas zum Thema Chemie angeguckt hat, die auch ultra alt waren, die Filme. Oder man hat ja Sachen geguckt mit einem politischen Impetus, also wo man gesagt hat, das ist jetzt für politische Weltkunde, ist das interessant. Da guckt man sich nochmal einen Film an. Also wir haben zum Beispiel auch sowas geguckt wie Schindlers Liste. Wir haben im Kino uns angeguckt, die letzten Tage der Sophie Scholl. Und da haben wir tatsächlich auch den Film richtig analysiert und auseinandergenommen. Die verschiedenen Szenen haben da auch gesprochen, wie wieder was auftaucht. Aber es ging natürlich nicht um das Filme machen, sondern auch hier ging es natürlich um den Inhalt und was man über Sophie Scholl und die Bewegung der Weißen Rose erfährt. Also es ging nicht um filmanalytische Aspekte. Das gab es bei mir in der Schulbildung überhaupt nicht.
Bei mir waren es auch eher ja die literarische Auseinandersetzung. Auch wenn wir Filme geschaut haben, Der Hauptmann von Köpenick, dann haben wir uns trotzdem das Buch genommen und das dann auseinandergenommen und meistens darauf aufbauend dann noch den Film geschaut. Also immer so als kleiner Zusatz, aber gar nicht so wirklich der Film als alleinstehendes Medium mal zu betrachten und auch die Verbindung zwischen Film und auch Politik zum Beispiel wirklich aufzuziehen. Das ist erst viel später gekommen. Also in der Schulzeit war das bei uns auch gar kein Thema.
Es gibt ja auch an sich Initiativen, die das versuchen zu stärken. Es gibt natürlich Vision Kino, die unter anderem die Schulkinowochen in ganz Deutschland kuratieren. Das heißt, es gibt in fast allen Bundesländern, soweit ich weiß, Schulkinowochen. Das sind 2 Wochen am Stück, wo bestimmte Filme gebucht werden können von den Klassen. Das sind Filme, die aktuell gerade im Kino sind oder vor kurzem im Kino gewesen sind. Dazu gibt es pädagogisches Begleitmaterial, aber sie zeigen auch Retrospektiven. Sie zeigen auch ältere Filme, die einen gewissen pädagogischen Wert haben. Und da hat man dann die Möglichkeit, sich verschiedene Filme zu buchen, dort mit der Klasse hinzugehen, den Film auch zu besprechen. Manchmal gibt es Expertinnen, die passend zu zum Beispiel einem dokumentarischen Thema auch sprechen und die man dann dort auch befragen kann. Es gibt natürlich ganz fantastische Filmfestivals für Kinder und Jugendliche, die eben auch pädagogische Arbeit leisten oder medienpädagogische Arbeit leisten, Kinder und Jugendliche wirklich zum Beispiel an den Film ranzuholen, also mit zu kuratieren. Das Cookie gehört da natürlich mit dazu, aber eben auch der Goldene Spatz gehört mit dazu. Also es gibt da auch viele Festivals, die sich nur den Kinder- und Jugendfilm wirklich verschrieben haben und da ganz tolle Filme machen oder auch das Filmfest Hamburg. Aber da geht natürlich immer noch mehr. Also, dass man wirklich sagt, klar, es ist wichtig, die Kinder und Jugendlichen aus dem Klassenraum rauszuholen und wieder ins Kino zu bringen. Aber natürlich ist es auch toll, die jeweiligen Filmschaffenden vielleicht mal an die Schulen zu bringen. Und das macht zum Beispiel Film macht Schule. Da werden Filmschaffende eben an die jeweiligen Schulen herangebracht und die erzählen dann mal auch so ein bisschen aus ihrem Alltag beziehungsweise bringen was Spezielles mit, eine spezielle Reihe zu einem speziellen Thema im Filmbereich, vielleicht eine bestimmte Narrative. Und da erfährt man dann auch viel. Aber häufig wissen die Schulen davon nichts. Und es ist auch nicht so stark verankert im
Lehrplan, ne?
Im Lehrplan. Es ist verankert, aber es ist noch nicht richtig da, würde ich sagen. Es ist noch nicht richtig in den Köpfen der Lehrkräfte.
Ja, und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was jetzt nicht nur deutschlandweit zu sehen ist. Managing Director Simone Baumann von German Films spricht das nämlich auch in unserem Gespräch an, dass sie auch merkt in ihrem Angebot für Schulen, dass oft Schüler zum Beispiel das erste Mal bei genau so einem Angebot ins Kino gehen, dementsprechend auch einfach da noch gar nicht die Wertschätzung überhaupt da sein kann für das Medium Kino, da sie entweder vielleicht nur in Anführungsstrichen die Blockbuster irgendwie mitbekommen haben oder noch gar nicht ins Kino gegangen sind.
Wir haben zunehmend die junge Generation, die gar nicht mehr weiß, was Kino ist. Und eigentlich müsste man Filmgeschichte genauso in der Schule lernen wie Literaturgeschichte oder anderes. Das gehört dazu, ja. Das ist das. Ich hoffe, dass es irgendwann mal ankommt, die Message. Ja? Also, dass man das Fach auch anbietet. Ja? Kann auch fakultativ sein, sozusagen. Ja? Aber so die Ausbildung in Filmgeschichte ist auch Kulturgeschichte. Man lernt was über Gesellschaften, Regionen, Sprachen und ich sehe, dass das sehr fehlt, aber das fehlt nicht nur in Deutschland. Also das ist wirklich ein internationales Problem. Egal, wo du hinkommst, es ist einfach überall dasselbe.
Als weiteren Punkt spricht Jakob Weidemann auch eine fehlende Genrevielfalt an, die es seiner Meinung nach nicht leichter macht, den Film oder Geschichten einem jungen Publikum zugänglich zu machen.
Ich glaube, Genres, egal welches Genre, ob Horror oder Mystery mit Arthouse zu verbinden oder Science Fiction oder was auch immer, das wurde ja alles immer wieder auch schon in der Filmhistorie gemacht und sehe ich in den letzten mindestens 5 Jahren so durch die Streamer, aber auch eben im Arthouse-Bereich. Also man sieht Yorgos Lanthimos als super herausragendes Beispiel oder Border oder es gibt viele in den letzten Jahren. Get Out ist auch eigentlich irgendwie, ne, also es gibt super viel aus Deutschland, noch nicht ganz so viel, vielleicht so erfolgreich, aber auf den Streamern ja auch irgendwie Filme, die vielleicht nicht so arthausig sind, aber auch Genresachen deutschsprachig so machen und das sehe ich als Trend und als Versuche. Ich finde, es ist immer noch ein bisschen Baby Steps. So. Und es liegt natürlich sicherlich auch daran, dass das Publikum sich das offensichtlich auch abgewöhnt hat und dass man da merkt, dass, also wenn man auf YouTube geht und Trailer von deutschen Filmen, die Kommentare darunter liest, das ist ja, also da muss man als deutscher Filmemacher schon sehr, sehr optimistisch an die Zukunft glauben, dass man die Leute irgendwie nochmal wieder gewonnen kriegt für andere Sachen im deutschen Film.
Ja, mit Fehlbau meint er natürlich auch Hell. Also ich weiß auch noch, dass das vor Jahren... Da war ich total erstaunt, dass so ein Film in die Kinos kommt und ich war so, jetzt hat der deutsche Film es geschafft, jetzt passiert was und es werden andere Filme gezeigt, die erstmal ungewöhnlich sind für das bisher deutsche Kino und es wird einen Wandel geben, das weiß ich noch ganz genau. Und wenn ich jetzt so daran denke, was es sonst noch für deutschsprachige oder deutsche Filme gab, die mich in letzter Zeit auch sehr berührt haben, wo ich sage, das ist auch eine junge Zielgruppe, die man hier erwischt hat, zum Beispiel Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Ja, also da hatte ich auch gedacht, so wow, okay, hier wird wirklich was gemacht. Oder andererseits muss man hier auch wieder sagen, dass Felix da natürlich auch sehr gekämpft hat, diesen Film, so wie er ihn machen wollte, nach vorne zu bringen. Und sonst wäre der Film halt gar nicht an die jungen Leute gekommen. Und ich habe den mit vielen Teenagern geguckt. Ja, die waren auch unruhig auf ihren Sesseln, aber die kamen danach manchmal, ich setze mich dann manchmal so zu denen und sage so, hey, was geht bei euch? Was ist los? Braucht ihr was? Und dann sagte der Schüler so zu mir, hey, ich habe den Film schon 5-mal gesehen, na, jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle, wir erzählen nur darüber und so. Also die waren voll drinne und von außen war man dann erst so, sind die gar nicht interessiert oder so, aber der hat die total gecatcht.
Ich meine, Sonne und Beton wäre ja auch so eine Art Genre-Mix, würde ich fast sogar sagen, weil ne, der hat ja das Coming-of-Age-Genre mit drin, es ist ein Drama in gewisser Weise, es ist auch ein kleiner Heist-Movie mit drin, da sind viele Genres, die zusammenkommen, das ist ja auch so ein bisschen, was Jakob anspricht, dass halt es manchmal einfach auch aus Deutschland so ein bisschen diesen Wunsch nach mehr Genre zu vermischen, einfach auch vielleicht ein bisschen im Mainstream am Ende auch fehlt, dass dann diese Filme auch wieder die Sichtbarkeit bekommen. Ich finde auch besonders bedenklich diesen Gedanken, den er am Ende geäußert hat, dass einfach auch die Leute jetzt in dem Fall im Internet darauf reagieren, also wie sie darauf reagieren, wenn es über einen deutschen Trailer geht zum Beispiel, dass da schon so eine Abgewöhnung einfach stattgefunden hat, gefühlt. Natürlich, wir reden natürlich über das Internet. Ich weiß, das Internet ist eine Bubble und es wird schnell gehatet, schnell irgendwie Wut ausgesprochen. Aber ich glaube, man sollte das nicht vollkommen zur Seite legen, weil am Ende ist das ja vielleicht auch ein direkter Weg zum Publikum. Und da finde ich es wichtig, dass man auch mal den Blick dahin wirft. Das haben wir nämlich auch diesmal gemacht und haben mit Filmkritiker Robert Hofmann gesprochen gehabt, der mit seinem YouTube-Kanal über 630.000 Follower erreicht. Er bekommt nämlich diese Mitleidsbekundungen auch mit.
Naja, im Grunde ist so Bottomline immer, Robert, dass du dir das für uns antust. So, es ist ganz oft eben, dass Leute wirklich schon die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen und sagen, nee, mach ich nicht. Ich bezahle nicht gleich Preis wie für Deadpool und Wolverine meinetwegen, wenn ich ins Kino gehe oder irgendeinen Oscar-Film, den ich mir angucken kann, wie dann für irgendeinen deutschen Film.
Das sind natürlich harte Worte, aber ich weiß natürlich auch so ein bisschen, was er meint. Also vor 10 Jahren hatten wir die Till Schweiger-Filme, dann kam ein bisschen Matthias Schweighöfer, der ist jetzt abgegangen in die USA. Jetzt kommt Caroline Herfurth, die natürlich echt tolle Filme macht, die auch insbesondere natürlich Frauen ansprechen oder einfach auch wichtige Themen von Frauen sichtbar machen. Aber wir brauchen, glaube ich, etwas, was noch multiperspektivischer ist.
Also es fehlt da manchmal auch einfach der Blick zu dem anderen Publikum, das sich vielleicht für verschiedene andere Genres interessiert.
Es ist eine wahnsinnige Bubble von Leuten, die sich alle gegenseitig kennen und kaum mitkriegen, dass außerhalb dessen viele sie gar nicht kennen. Das ist wirklich manchmal ein bisschen erschreckend, wie ich finde. Und ich merke es in meinem Geschäftsfeld und ich durchleuchte ja immer jede Woche so die Zahlen, wer geht wie, wo, wann ins Kino, international, aber auch in Deutschland. Und der deutsche Film ist auch da rückläufig, ne?
Robert findet aber auch, dass der deutsche Film besonders im Nachwuchs Potenziale hat, die aber am Ende im System untergehen und nicht weiter geformt werden.
Davor war ich Jurymitglied für den First Steps Award. Das heißt, da habe ich nochmal jedes Jahr, was sind denn das, irgendwas zwischen 40 und 60 Filme aus deutschen Hochschulen geguckt, in allen Längen von Kurz- bis Langfilm. Also ich habe da wirklich auch 3 Jahre intensiv einen Einblick gehabt und auch haben müssen deutsche Filmszenen. Und da sieht man eigentlich, man sieht sehr viel Potenzial, aber man sieht auch sehr viel, also dieses Gefühl von wegen an der Filmuni sollen sie sich ausprobieren und künstlerisch aktiv sein, aber so oft nicht die Geschichten dahinter. Ich sehe Potenzial, aber ich habe das Gefühl, dass Leute ganz oft zurechtgebogen werden in irgendein System, das durch Förderungen geprägt ist und sich aufrechterhält und dabei jegliche Kanten und Ecken verlieren, bis sie geschliffen worden sind, dass sie auch wieder reinpassen in das gewohnte Sehschema.
Ja, Robert spricht natürlich nochmal das an, was wir auch in der letzten Folge zum Nachwuchs und den verschiedenen Zugängen zur Branche gehört haben. Also, dass unser bisheriges System vielleicht auch geradezu verhärtet ist. Also, es fehlen auch erst recht nach der Filmausbildung mutige Geschichten, weil natürlich auch irgendwo die jeweiligen Filmschaffenden mit in ein etabliertes System gezogen werden. Und natürlich gibt es Impulse, dass man auch wirklich diese neue Kraft, die da auch kommt von Nachwuchsfilmerinnen, dass man die auch mit aufnimmt. Aber ich glaube, zum Großteil ist es schon eher so, dass man da in eine Maschinerie reinkommt, weil wir haben es schon immer so gemacht und deswegen wird es auch schwer sein, da neue Akzente zu setzen, denn es ist ja zu risikoreich. Also jetzt was ganz Neues auszuprobieren, da wissen wir nicht, ob wir die Zahlen kriegen, die wir auf jeden Fall noch kriegen müssen und wir wissen ja, sie werden immer schlechter. Da fehlt natürlich auch ein bisschen der Mut und die Innovation. An Ansätzen ist sie da, aber es kann natürlich immer stärker sein.
Ja, ein Beispiel dafür liefert uns auch Paulina Lorenz. Sie ist Produzentin bei den Jünglingen und hat mit ihren Kolleginnen den Film Futur 3 umgesetzt. In unserem Gespräch erzählt sie von den Schwierigkeiten, die sie hatte, den Film umzusetzen und am Ende auch zu vermarkten. Weil oft wurde denen eine Zielgruppe zugewiesen, die sie gar nicht als Hauptzielgruppe gedacht hatten.
Also die Finanzierung von Futur 3 war ein absoluter Kampf auf jeden Fall. Und da war eben auch eine große Frage, die uns immer wieder gestellt wurde oder eine Behauptung, okay, aber diese Leute, von denen ihr da sprecht, diese jungen, queeren, postmigrantische Community, die gibt's doch gar nicht oder die gehen doch nicht ins Kino oder das ist keine Zielgruppe, auf die wir irgendwie zählen können. Und da war es uns eben total wichtig, immer zu sagen, nein, es gibt diese Leute und es gibt einen Grund, warum die nicht ins Kino gehen und warum die meisten deutschen Filme die Leute nicht interessieren. Und wir sind da auf jeden Fall auf ziemlich große Widerstände auch gestoßen. Also gerade bei Sendern und bei Förderanstalten auch oft eben mit diesem Argument von, okay, aber ihr müsst euch jetzt irgendwie entscheiden, ist es jetzt eine queere Coming-of-Age-Geschichte? Ist es eine Geschichte, wo es um Zugehörigkeit, Identität und Rassismus geht?
Ich glaube, mutig sein, um die volle Klaviatur des Kinofilms auszuspielen. Ich glaube, das ist so was, was auch sehr oft bei uns in diesen Gesprächen kam und auch ein Wunsch war, den viele hatten. Und ich glaube, viele haben auch Sorge davor, ob Mut überhaupt mit den Zuschauern zusammenhängen kann. Weil wenn man viel ausprobiert, kann man dann die Zuschauer erreichen. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir Geschichten erzählen, die neu sind, die anders sind und damit halt wieder neue Menschen zum Film bringen. Weil wir wollen ja ins Kino gehen und uns überraschen lassen. Wir wollen ja ins Kino gehen, um neue Gedanken zu bekommen. Und besonders heutzutage, wo einfach so viel Medien auf uns einprasseln, ne? Egal ob es jetzt Social Media ist oder Games sind oder Literatur ist, die man ja auch mit als in Anführungsstrichen Konkurrenz zum deutschen Kinofilm sehen kann. Besonders heutzutage ist es eben wichtig, Möglichkeiten zu finden, so viele Menschen wie möglich für den Film zu begeistern. Denn alles steht irgendwie in Konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit.
Ich glaube tatsächlich, das, was im deutschen Fernsehen teilweise produziert wird als Fernsehfilm, also ich rede auch von öffentlich-rechtlichem Fernsehen, das hat schon wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität, auch im Vergleich zu anderen Ländern.
Das ist Nathalie Kutjabor. Sie ist Geschäftsführerin und Produzentin bei der UFA Fiction.
Ich glaube, dass der deutsche Zuschauer schon auch ein bisschen verwöhnt ist mit dem, was er da sowieso, ich sag mal, frei Haus geliefert bekommt. Das heißt, dass der Unterschied zwischen einem sehr guten Fernsehfilm und einem Kinofilm manchmal nicht so groß ist. Ich glaube, dass man dann eigentlich eher denkt, ach so, das habe ich ja eh schon zu Hause, dann gucke ich mir doch lieber so einen amerikanischen Blockbuster an, wo dann wirklich die Raumschiffe fliegen oder was auch immer. Ne? Also, dass man denkt, dann hat man dieses Kinoerlebnis.
Also vielleicht muss sich der Kinofilm, der dann bei den Zuschauerinnen ankommt, auch inhaltlich und vor allem gestalterisch mehr abheben von den anderen Medien. Ein Beispiel dafür liefert Jakob Weidemann mit dem von uns gerade genannten Beispiel Sonne und Beton.
Sonne und Beton finde ich ein ganz fantastisches Beispiel, weil es für mich ein Film ist, der, da haben natürlich viele Faktoren zusammengespielt, ne? Also es gab sozusagen eine Marke, es ist aber ein Film, der genau das ganze Potenzial irgendwie an diversen Geschichten, die auf der Straße liegen, so modernen Geschichten. Der Film hat Leute ins Kino gebracht, die, glaube ich, vorher vielleicht noch nie oder lange nicht ins Kino, also nicht so die klassischen Kinogänger fürs Kino begeistert. Und ich fand persönlich, dass es aber auch ein wirklicher Kinofilm war, der auch künstlerisch, erzählerisch, von der ganzen Regie, Kameraführung auch ein wirklich anspruchsvoll toll gemachter Film war, der wirklich ins Kino gehörte.
Also meiner Meinung nach hätten da natürlich auch noch mehr Mädels präsent sein können oder eben auch starke Frauenrollen in diesem Film. Aber auf jeden Fall ist das ein knaller Film gewesen. Und vielleicht sollte man allgemein ein stärkeres Bewusstsein in der Branche gerade für die Vermarktung von Filmen entwickeln. Also dass das auch noch nicht so präsent ist, dass man natürlich, wenn der Film jetzt erstmal geschafft ist, dass der dann seinen Weg zum Publikum finden muss und das mit den richtigen Marketingstrategien.
Ja, wir haben ja die filmischen Perlen, die nur noch herausgepickt werden müssen und einfach das richtige Marketing brauchen, um auch beim Publikum anzukommen. Simone Baumann, Geschäftsführerin von German Films, schaut natürlich mehr auf den internationalen Markt, sprach das aber in unserem Gespräch auch ganz direkt an.
Insgesamt ist die Wahrnehmung im Ausland schon gut. Wir haben fast bei allen großen Festivals immer Filme im Wettbewerb und in Nebensektionen.
German Films liefert hierfür auch spannende Zahlen und Fakten. Denn nach ihnen wurden im Jahr 2023 knapp 524 deutsche Titel in 66 Ländern ausgewertet. Sie spielten zusammen ca. 120 Millionen Euro ein und erreichten fast 19 Millionen Besucherinnen. Um mal einen Vergleichswert zu haben, Frankreich setzte knapp über 230 Millionen Euro bei 37 Millionen Besuchern um.
Ja, also wenn man jetzt so ins Boxoffice schaut, international, dann ist der unangefochtene Marktführer ist Animation. Also über 50% der Umsätze deutscher Filme im Ausland werden durch Animationsfilme gemacht. Also ungeschlagen, das hängt natürlich damit zusammen, dass die eine sehr lange Verwertungszeit haben, dass man die in jede Sprache dubben kann, mit jedem lokalen Talent und Stimme versehen kann und so weiter. Aber das ist mit Abstand das Populärste. Und dann kommen aber eher so Genrefilme, ja.
Trotz alledem fehlt nach der Erfahrung von German Films der Blick und oft auch die finanziellen Mittel für eine aufwendige Vermarktung. Tolle Filmprojekte finden so nicht den Weg zu ihren potenziellen ZuschauerInnen.
Hauptsächlich, was ich mir wünsche, ist, dass eben auch vor allem die Produzentinnen, Produzenten und auch die Filmemacher, dass sie schon im Prozess der Konzipierung des Films, aber dann auch im Prozess der Produktion wirklich daran denken, wo wollen sie damit international hin und dass sie Ressourcen übrig lassen für die Promotion und für das Marketing. Wir haben auch nur begrenzte Ressourcen, keine unendlichen. Im internationalen Vergleich sind wir total unterfinanziert mit German Films. Und wenn dann sozusagen auf Seiten der Talente so wenig, ich meine auch Zeit, also da würde ich mir einfach mehr Bewusstsein für dieses Thema, mehr Aufmerksamkeit wünschen und auch, dass nach hinten raus noch Ressourcen da sind, das auch gut zu betreuen und ordentlich zu machen und wirklich eine gute, sag ich mal, Marketingkampagne hinzulegen.
Simone Baumann war im Gespräch natürlich auch bewusst, dass oft die Finanzierung für eine Auslandewerbekampagne einfach fehlt.
Hier könnte man mal einen Blick nach Amerika werfen, denn hier rechnet man in der Regel mit der Hälfte der Produktionskosten als Zugabe nur für die Vermarktung und Distribution des Films. Riesen Blockbuster wie Barbie sprengen diese Faustregel sogar. Bei Produktionskosten von ca. 145 Millionen US-Dollar beliefen sich die Marketing- und Vertriebskosten bei ungefähr 140 Millionen US-Dollar.
Krass, obendrauf. Also das ist nochmal zusätzlich. Also ich musste jetzt auch gerade zweimal nachdenken. 145 Millionen Dollar für die Produktionskosten und dann nochmal Marketingkosten, eigentlich quasi von fast derselben Summe. Natürlich kann man diese Zahlen überhaupt nicht mit dem deutschen Markt vergleichen, aber es gibt einen Einblick in das Kostenverhältnis und warum man das Gefühl hat, an manchen Filmen nicht vorbeizukommen.
Das ist eins. Und das andere ist, finde ich, dass vielleicht nicht jeder Film gemacht werden muss. Ja? Also wir produzieren 250, glaube ich, Feature-Lengths, also Langfilme, dokumentarisch und Fiction jedes Jahr eigentlich fürs Kino, also fast 250. Und das ist einfach eine Anzahl, die kriegt man niemals in den Markt und im Internationalen schon gar nicht. Ja? Also um ehrlich zu sein, von diesen 250 verlassen nach unserer Erfahrung nur 50 überhaupt die Landesgrenze. Es wäre vielleicht gut, ein paar weniger zu machen und die dann aber besser auszustatten. Ja, so ist nicht alles Geld in der Produktion. Also es gehört natürlich mehr dazu. Es geht nicht immer nur um Geld, aber es wäre schon teilweise, wir sehen das ja so von qualitätsmäßig besser, wenn die Filme ein bisschen finanziell auch besser ausgestattet werden und nicht so unterfinanziert.
Simone Baumann sieht das Problem auch in unserem System.
Also auf jeden Fall ist es ja so, dass sich die Produzentinnen und Produzenten nicht aus den Einnahmen der Filme finanzieren im Kino in der Regel, sondern aus dem Produktionsbudget. Das heißt, wenn sie einen Film fertig haben, müssen sie eigentlich den nächsten machen, um sozusagen im Außenproduktionsbudget heraus sich zu finanzieren. Das ist es mal ein bisschen sehr platt gesagt, ja, aber es ist schon so die Richtung. Und ich denke, dass sie dann, also sie hätten es schon gern, dass der international irgendwie läuft, aber dafür haben sie eben null Ressourcen, also sie haben überhaupt keine Zeit. Ich denke mal, dass sie sich dann teilweise auch nicht genug damit beschäftigen, aber eben auch, weil sie sehen müssen, wie sie über die Runden kommen. Ja, die meisten kleineren und mittleren Produktionsfirmen sind ja chronisch unterfinanziert, die müssen sie eben von einem Projekt ins nächste. Und ich glaube, dass das so, also der Haken an der Sache ist. Also ich glaube, an der Stelle was ändern muss. Und das hat natürlich dann schon noch was mit Förder- und Finanzierungsstruktur zu tun am Ende des Tages.
Autor und Produzent Mimo Jeftic fügt hinzu, dass er denkt, dass die Branche auch Erfolge einplanen darf, um diese überhaupt erzeugen zu können.
Dass das Ziel, mit einem Film ein breites Publikum zu erreichen und damit einhergehend Geld zu machen, per se aufgegeben ist. Also man rechnet nicht mit Hits. Hits in Deutschland sind Überraschungen. Wer hätte gedacht, dass ein Film über eine Tochter, die mit ihrem Vater im Ausland auf exzentrische Art und Weise reconnected, ein Erfolg in Cannes ist? Wer hätte damit gerechnet, dass ein Film in einer Schule über eine polnischstämmige Lehrerin, wer hätte gedacht, dass eine Coming-of-Age-Highschool-Schmonzette, die inszeniert ist wie eine US-Serie, aber in Deutschland gedreht ist, ein internationaler hätte? Also Erfolg in Deutschland ist immer ein Zufallsprodukt. Wenn aber Filme nicht für Erfolg gedreht werden, muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, warum werden sie denn gemacht? Also warum werden Filme in Deutschland gedreht? Werden Filme in Deutschland gedreht, um Preise zu gewinnen, um Anerkennung durch die Produzenten zu finden? Und ich glaube, dass wir in Deutschland ein System geschaffen haben, in der das oberste Ziel der kompletten Filmindustrie ist, überhaupt Filme machen zu können. Und ich glaube, und ich sehe das auch bei meinen Freunden, du gewinnst nicht an der Kinokasse und du gewinnst nicht mal unbedingt mit einem Festivalerfolg, sondern du gewinnst in dem Moment, wo eine Förderung sagt, hier habt ihr 500.000. Das ist der Gewinn. Und das läuft dem zuwider, weil Geld ist Mittel zum Zweck. Und auch eine Finanzierung sollte immer Mittel zum Zweck sein, damit der Film am Ende fliegt, damit er irgendetwas erreicht. Und ich glaube, diese letzten Schritte, auf die verzichtet das deutsche Kino zu oft.
Was hier nochmal wichtig zu betonen ist, dass wenn wir über den Wunsch nach mehr Erfolg und Sichtbarkeit für die Filme sprechen, nicht das Ziel sein sollte, den Film publikumskonform zu machen. Darum geht's nicht. Nicht nur. Es geht eher um ein verstärktes Zusammenspiel, insbesondere mit der Distribution, wie Produzentin und Dozentin Anna De Paoli sagt.
Also ich glaube, dass wir von einer stärkeren Verschränkung von Produktion, Distribution, also Kino, Festival, Weltvertrieb, Verleih und der Entwicklung profitieren würden. Das soll jetzt aber nicht so klingen, wie dass wir die Stoffe maßschneidern für den Geschmack des Publikums. Ich glaube, da wären wir auf dem Holzweg. Da bringe ich immer das Beispiel, dass wenn ich meine Kinder frage, was sie essen wollen, dass sie dann Pommes sagen oder Pizza und ich das denen trotzdem nicht jeden Tag vorsetzen wollen würde. Das wäre verkürzt. Aber ich glaube, dass die Nähe von Festival- und Kinomachern zum Beispiel und Macherinnen zum Publikum genutzt werden kann, genau um ihnen etwas vorzusetzen, was sie aufs Neue begeistert. Dafür habe ich auch ein sehr schönes Beispiel, was ich vielleicht gleich noch ausführen kann. Ansonsten glaube ich, dass die a priori Einschätzung von Erfolg ein Stolperstein ist. Also die Idee, dass wir versuchen, vorher möglichst sicherzustellen, dass ein Film beim Publikum ankommt. Ich glaube, dass wir da freier sein sollten, autark was zu entwickeln und in der guten Verbindung zu auch vielleicht uns selbst als Kinopublikum etwas, was uns in dieser Rolle selbst begeistern würde oder ins Kino locken würde.
Also was ich aus den Gesprächen rauslese, ist, dass zum einen der Zuschauer zu oft nicht Teil der Gleichung ist, es oft an finanziellen Möglichkeiten für eine gute Marketingstrategie fehlt und dass das Publikum mehr für den Film im Allgemeinen sensibilisiert werden müsste.
Ja, ich glaube, wir dürfen denen auch mehr zutrauen und dass auch große Erfolge beim Publikum ja da sind und dass man diese aber eher im Entertainment-Film findet und nur sporadisch beim Arthouse-Film oder eben anderen Genres. Ja, und das sind die Filme, die ihren Weg zum Publikum finden. Und die andere, die brauchen noch so einen Boost.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, das führt genau dazu, dass dann halt auch das Publikum so einen homogenen Blick auf den deutschen Film einfach hat. Die anderen Genres und der Arthouse-Film findet meiner Meinung nach dann doch eher, ja, sag mal, unter der Kinokasse statt. Oder vielleicht dann auch besonders bei Filmfestivals.
Ja, es ist dann halt eben der Geheimtipp, den man sich sehr, sehr schnell anschauen muss, da er wahrscheinlich nur eine sehr kurze Laufzeit im Kino hat und nicht so eine große Vermarktung erfährt und dadurch natürlich an seinem Zielpublikum auch vorbeischrappt.
Ja, das ist sowieso allgemein, glaube ich, auch die Frage dieser Folge, wie kommen denn die Filme oder zumindest die Werbung für die Filme bei den Zuschauern an? Und da würde ich dich einfach mal fragen wollen, wie bekommst du denn eigentlich Film heutzutage mit?
Tatsächlich in erster Linie über meine Filmbubble, über die Festivals, auf denen ich unterwegs bin. Die sind wirklich mein total facettenreicher Mikrokosmos, wo ich verschiedene Geschichten, Erzählweise, Genres kennenlerne und auch immer wieder überrascht bin, was da alles kommt, gerade auch vom Nachwuchs und dann immer denke, okay, und wo bleibt der jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen? Wo bleibt er bei den Sendern? Wo bleibt er bei den Streaming-Anbietern? Und da gibt's natürlich auch immer wieder verteilt einzelne Perlen, aber ich habe immer das Gefühl, es wird sich noch nicht genug getraut, wirklich für den Nachwuchs mal ein bisschen mehr Tür und Tor aufzumachen.
Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass nachdem die Festivalauswertung rum ist, der Film vielleicht auch seine Erstaufführung in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel auch im Fernsehen hatte, der dann halt oft ja nicht mehr wirklich stattfindet. Bei mir sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ich kriege Film auch sehr stark über Social Media mit. Gar nicht den deutschen Film allgemein, sondern allgemein Film. Dazu ziehe ich natürlich auch YouTube zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so meine Bubble mir anschaue und hier vielleicht explizit jetzt die Leute, die nicht aus der Filmbranche sind, dass es da auch Unterschiede gibt zwischen älteren Menschen und jüngeren Menschen. Ne? Ältere Menschen sind vielleicht noch die Menschen, ich mache mal ältere Menschen in Anführungsstriche, die vielleicht noch ins Kino gehen, sich mal überraschen lassen, mal doch mal vielleicht in die Auslage schauen und gucken, was gibt es denn heute und vielleicht ist da was dabei, was ich mir anschauen kann. Da kann auch dann gerne auch mal ein deutscher Film reinrutschen. Bei jüngeren Menschen habe ich immer das Gefühl, das sieht schon anders aus. Da ist dann doch wieder eher das Internet die Bezugsquelle, das Social Media, vielleicht auch das Weiterempfehlen von Kollegen und Kolleginnen oder Freunden und Freundinnen, die sagen, hier, diesen Film musst du dir angeschaut haben, dieser Film ist besonders cool. Und da merke ich immer, wenn dann die Leute dann zu mir kommen und fragen, hey, kennst du vielleicht einen Film, den ich mir anschauen kann? Und ich dann sage, hey, guck dir doch mal diesen Film an, der in dem Fall vielleicht ein deutscher Film ist, dass da trotzdem noch eine kleine Hürde im Kopf entsteht und die Leute nochmal zweimal überlegen, ob sie eben das Geld für das Kinoticket für einen anderen Film ausgeben möchten. Vielleicht liegt es aber auch an mir, vielleicht habe ich nicht die beste Überzeugungskraft.
Ich nehme den deutschen Film sporadisch wahr, weil ich einfach auch so ein bisschen bei mir merke, dass es immer so einen kleinen Schubs braucht.
Das ist Oliver Lysiak, auch bekannt unter dem Namen Batz. Er betreibt mit seinem Kollegen Maniac den Filmkanal Flips auf YouTube.
Das heißt nicht, dass es keine guten deutschen Filme gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Und gerade wenn man sich dann mal wieder gezielter damit beschäftigt, dann merkt man so, ach, eigentlich gibt es schon auch Filme, die Spaß machen, die auch kommerziell sind, die also nicht so dieses Klischee bedienen, was viele ja über den deutschen Film haben, dass es so freudlose Bauchnabelpulerei ist, wo dann Leute einfach nur irgendwas, was ich, ihre persönlichen Sachen aufarbeiten, ohne dass sie irgendein Auge darauf haben, ob das Ganze auch tatsächlich jemand sehen will. Also es gibt sie, die Filme, die halt beides vereinen, dass man jetzt das Gefühl hat, ich habe eine geile Idee, aber ich gucke trotzdem, dass ich sie so inszeniere, dass es eventuell auch Leute anspricht, die nicht von vornherein schon für das Thema brennen, weil dann predigt man ja im Endeffekt nur den Konvertierten und dann ist es auch oftmals so ein bisschen witzlos, wenn man halt nicht über den eh schon informierten Rand hinaus die Leute erreicht.
Aber wie erreicht man denn heutzutage die, die einen noch nicht kennen? Da hat sich definitiv in den letzten Jahren einiges verändert, wenn es um die Ansprache des Publikums geht, wie auch Memo Jeftic anspricht.
Die Frage ist ja generell, wie kommen Filme überhaupt heute bei jemanden an? Also der Markt ist ja gigantisch. Früher hattest du natürlich Trailer, bevor du ins Kino, die gibt's immer noch, die hast du vor deinem, dann gab es Filmmagazine, es gab Mund-zu-Mund-Propaganda, wobei die vor allem so in Bezug entweder auf Filme, die sehr viele Preise gewonnen haben, sich bezieht oder Filme, sage ich mal, die sehr augenfällige Szenen haben.
Was Memo Jeftic anspricht, frage ich mich auch manchmal. Wie soll denn ein Film überhaupt ein Momentum im Kino generieren, wenn er am Ende ein extrem kurzes Kinofenster hat? Ich weiß nicht. Aber ein Film braucht, besonders auch ohne bekannte Namen, auf jeden Fall seine Zeit, um seine Zuschauer zu finden und die Kosten wieder einzuspielen. Das gilt aber natürlich nicht nur für den deutschen Film.
Aber ich glaube natürlich, dass das ein Problem ist, dass ja auch selbst für die großen Hollywood-Filme ein Problem, dass das Marketing mittlerweile halt so ein gigantischer Batzen ist. Wir müssen das den Leuten in unserer Sendung immer erklären. Warum hat der Film denn jetzt keinen Gewinn gemacht? Warum sagt ihr denn, der ist ein Flop, der, wenn der jetzt 200 Millionen gekostet hat und der hat 250 Millionen eingespielt, warum ist denn das jetzt ein Flop? Das ist doch gar kein Flop. Und ich sage dann so, ja Leute, aber da sind da vielleicht nochmal 80 Millionen, 100 Millionen nur ins Marketing reingegangen bei diesen ganzen großen Blockbustern. Und das muss man den Leuten sagen. Und dann hat er irgendwie 250 Millionen eingespielt.
Tja, das Publikum zu überzeugen, ein Kinoticket zu kaufen, das ist in unserer aktuellen Zeit noch schwieriger. Und natürlich besonders, wenn man bei jedem Kinoticket in Konkurrenz mit jedem anderen Kinofilm steht.
Ja, aber vielleicht ist genau dann wichtig, neue Wege bei der Vermarktung und Distribution zu gehen. Dass das aber nicht unbedingt leicht ist, erzählte uns Paulina Lorenz. Sie beschrieb die Vertriebsarbeit und das Audience Development für den Film Futo 3 als hürdenreich, aber am Ende wichtig für den Erfolg ihres Films in der Corona-Zeit.
Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit dem Kinoverleih war das auch ein super großes Thema, dann auch in der Zielgruppenarbeit zu sagen, für wen wollen wir diesen Film machen und wen wollen wir ins Kino holen. Und das fängt dann an bei so Fragen wie gestaltet man das Poster zum Beispiel? Weil bei sogenannten Schulenfilmen ist dann eben oft so, dass diese Liebesgeschichte im Fokus steht, dass du dann zwei Männer auf dem Cover hast. Und wir haben aber gesagt, nee, in Futo 3 gibt es drei ProtagonistInnen und die dritte, die weibliche, ist auch wichtig, die soll auch auf dem Cover sein. Genau, aber das waren halt schwierige Auseinandersetzungen, weil da schon oft diese Behauptung kam von, naja gut, unser Publikum sind irgendwie Ü50, weiße, schwule Männer und für die machen wir das. Und wir gesagt haben, nee, wir wollen eben andere Leute ins Kino holen und wir haben das dann auch geschafft, eben durch eine super fokussierte, spezifische Zielgruppenarbeit, also indem wir MultiplikatorInnen angesprochen haben, aus unterschiedlichen Communities mit Community-Zentren gearbeitet haben, Panel-Talks veranstaltet haben und wirklich so eine Groundwork gemacht haben, um zu zeigen, so ein Film kann erfolgreich sein und hat Publikum. Ich glaube, wir haben diese Unterstellung von, es gibt kein Publikum für so einen Film, auf jeden Fall widerlegen können.
Besonders Social Media kann heutzutage beim Aufbau eines Followings für einen Film helfen. Da reicht es aber, erst recht, wenn man keinen riesen Budget hat, nicht wirklich aus, einfach nur Werbung zu schalten. Es kommt hier immer öfter auf eine kreative und neue Art von Werbekampagne an, wie Memo Jeftic an dem amerikanischen Beispiel Longlegs anspricht.
Ja, und auch den Mut, mit Gimmick-Marketing zu arbeiten, wie Longlegs jetzt, wo in der Nebenrolle Nicolas Cage bis heute ja nicht zu sehen war. Also das Werbeteam hat es tatsächlich geschafft, aus ihm dieses Mysterium zu machen, durchaus zu streuen. Hey, so habt ihr ihn noch nie gesehen, aber du musst ins Kino gehen, um ihn zu sehen. Ja, und dass bis heute eben kein Pick veröffentlicht wurde, ist für mich einfach ein unglaublicher Marketing-Coup. Ja, Warum hier nicht? Warum hier kein Hochspannungsthriller mit Til Schweiger in einer Nebenrolle und eben dem Marketing-Coup zu sagen, so, ihr könnt euch nicht vorstellen, was er aus sich für diesen Film gemacht hat, ja. Es würde hier, und ich kann dir sagen, es würde halt hier belächelt werden. Also es würde, da gebe ich hier Brief und Siegel drauf, dass man, ach, was für eine alberne Idee und sowas funktioniert doch nicht. Also auch das Longlegs-Team hatte nicht die Garantie, dass das funktionieren wird. Aber sie haben es versucht und es hat sich halt unglaublich bezahlt gemacht.
Also allgemein den Blick zum Publikum wenden und dies nicht nur bei Entertainment-Filmen. Das macht Lena Kettner in unserem Gespräch deutlich. Denn es gibt auch Filmschaffende, die aufs Publikum zugehen und auch künstlerisch ansprechende Filme machen.
Der deutsche Film ist definitiv im Bereich des Unterhaltungsfilms, Mainstream-Films, finde ich sehr erfolgreich. Also das zum Beispiel, wenn man jetzt Bayern nimmt, die ganzen Rita Falk-Verfilmungen, da wurde genau geschaut, wo ist das Publikum, wie kreieren wir Figuren, die auch an dieses Publikum rankommen, wie bauen wir auch tatsächlich eine Marke auf, die über mehrere Jahre erfolgreich ist. Das wurde ja vor vielen Jahren auch mit Fuck You Goethe gemacht, wo es ja auch einen ersten und zweiten Teil gab. Also da finde ich, ist der deutsche Film wirklich sehr, sehr erfolgreich und hat auch ein großes Zuschauerpotenzial. Also man hat auch zuletzt wieder gesehen mit den Zahlen von Chantal. Natürlich nicht die gleichen Zahlen wie Fuck You Goethe, aber trotzdem mit 2,8 Millionen Zuschauern, da würden viele Mainstream-Filme sehr, sehr happy drum sein im Moment über diese Zuschauerzahlen. Im Arthouse hingegen sieht es schon deutlich schwieriger aus. Und da freut man sich auch über ganz andere Zahlen. Aber auch da gibt es natürlich erfolgreiche Beispiele, wie von Ika Çatak, das Lehrerzimmer. Das ist ja das allerbeste Beispiel. Es sind fast 280.000 Zuschauer, was ich irre finde. Und dann auch die Oscar-Nominierung und so weiter. Also es gibt diese Ausreißer auch heute noch immer wieder im Arthouse-Bereich. Dann natürlich auch die Filme von Andy Dresen, die wir im Verleih haben. Andy ist auch jemand, der sehr stark aufs Publikum zugeht und tolle Arthouse-Filme macht, aber auch mit einem großen Potenzial, Zuschauer damit zu erreichen und der immer den Zuschauer im Hinterkopf hat.
Wenn wir uns dem Publikum öffnen, ist es wichtig, dieses auch ernst zu nehmen. Besonders, wenn man Raum für gesellschaftlich diverse Stoffe bieten möchte. Denn auch das öffnet den Film für ein größeres Publikum und ermöglicht dem deutschen Film damit neue Zielgruppen, die bereits da sind.
Ich glaube, dass das absolut natürlich wichtig ist. Und ich glaube aber auch, dass die Zuschauer merken, wenn es so ein bisschen am Reißbrett entstanden ist. Ne? Also wenn man jetzt sagt, oh, jetzt haben wir so eine Geschichte und dann besetzen wir noch jemanden, der ist queer und dann besetzen wir noch jemanden, der ist POC und so weiter und so fort. Also ich glaube, das spürt man, spüren wir ja auch, ja. Wenn es nicht wirklich organisch aus der Geschichte rauskommt, finde ich das auch albern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das muss irgendwie organisch sein. Und ich glaube, wenn jetzt jemand wie ich oder jemand, oder überhaupt jemand, der POC ist, eine Geschichte entwickelt, das spiegelt ja unsere Sichtweise auf die Welt wieder. Das heißt, das ist ja nichts, was wir jetzt künstlich erschaffen, sondern das ist ja unsere Wirklichkeit. Also so versuchen wir ja unsere Wirklichkeit abzubilden. Und das heißt ja deswegen nicht, dass eine andere Erzählperspektive nicht genauso eine Berechtigung hat. Und das sollte ja nebeneinander auch stattfinden. Das heißt ja nicht, dass jetzt in jedem Film alles irgendwie passieren muss. Ja, das ist ja auch Quatsch. Jede Story hat ja ne, ihre Eigenheiten und ihre DNA. Und das finde ich, das muss man ja auch bewahren. Ich würde mir wünschen, dass man eben eine Vielfalt an Filmangeboten hat, die natürlich auch Leute anders anspricht, weil sie sich selber auch gesehen fühlen. Nichtsdestotrotz gucke ich mir natürlich auch Sachen gerne an, die gar nichts mit mir zu tun haben, weil ich ja auch was Neues lernen möchte und so. Nur ich glaube, also bei mir wäre momentan natürlich auch so dieser Emphasis, ne, dieser starke Drang danach, noch mehr zu machen, vielfältiger zu erzählen, weil nach meinem Gefühl wahrscheinlich immer noch 90% der Filme aus einer sehr deutschen, eurozentrischen Perspektive erzählt werden. Und solange das so ist, finde ich, muss man sich dann halt bei den 10% noch viel mehr bemühen, beziehungsweise diese 10% vergrößern, bis das dann auch vielleicht mal irgendwann ein Gleichgewicht hat und eine Natürlichkeit hat. Und dann muss man da auch gar nicht mehr so viel drüber diskutieren.
Ich denke, das Thema Diversität sollte so selbstverständlich sein, wie der Einsatz von Filmmusik selbstverständlich ist oder eine Ästhetik oder alle Entscheidungen, die im Rahmen eines Films getroffen werden. Es sollte nicht als Marketing missbraucht werden. Es sollte auch nicht die Grundlage der Qualität eines Films sein. Die Prüfung, der sich dieser Film durch deinen Blick als Zuschauer, die Prüfung, die er durchmachen muss, wird am Ende immer die Geschichte sein oder der Film als solches. Jean-Pierre Melville wurde mal gefragt, was einen guten Film ausmacht. Seine Antwort war 50% Musik, 50% Besetzung, 50% Kamera, 50% geht es. Und so ist es. Alles ist wichtig. Und genauso ist eben Diversität eben auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Weil das Thema Vielfalt rauszunehmen aus einer Gleichung ist absurd. Warum? Also warum überhaupt? Ja, was hat man dadurch gewonnen?
So schnell sind wir schon am Ende. Was nehmen wir diesmal aus der Folge mit?
Ja, ich glaube zum einen, dass wir mehr Offenheit für das Publikum brauchen in der Branche, dass Filmbildung einfach Teil der Schulbildung sein sollten, damit auch einfach wir den Nachwuchs für den Film begeistern können und dass die Vermarktung neue Wege braucht, also neue Wege, um auch wirklich das Publikum zu erreichen. Ich glaube, eine Sache füge ich noch hinzu, was mir auch gerade eingefallen ist, ist auch, dass der Mainstream einfach diverser werden sollte. Also Genrevielfalt mehr Platz finden sollte und natürlich auch der Arthouse mehr Platz finden sollte. Wir hatten in der ersten Folge ja kurz gesagt, dass wir uns wünschen, den künstlerisch wertvollen Entertainment-Film zu erschaffen.
Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Und es geht auch nicht nur danach, sich dem Publikum zu unterwerfen und nur danach zu schauen. Aber es geht um eine stärkere Verzahnung zwischen Produktion, Distribution und eben auch dem Publikum. Und besonders als Branche gehört es halt auch dazu, zu hinterfragen, ob man die Leute wirklich erreicht, um die es eigentlich geht. Also erreichen wir die, die erreicht werden wollen mit den Stoffen oder auch können? Oder ob wir die Filme eigentlich nur für uns machen?
Und ich glaube, das Zuhören ist eins der wichtigsten Sachen dabei, also einfach mal dem Publikum zuzuhören. Und das wollen wir nämlich auch tun und unseren Gästen noch einmal zuhören, denn da gibt es noch ein paar wichtige Punkte, die sie genannt haben.
Ja, es gibt einige Schmankerl und gleich wird auch nochmal Lena kommen und etwas sagen, wovon ich noch gar nichts wusste, nämlich von den sogenannten Vertriebsklassen und was es mit denen auf sich hat, das hört ihr gleich. Und natürlich möchten wir auch auf die nächste Folge noch hinverweisen, die vierte und letzte Folge in der Reihe.
Ja genau, da sprechen wir nämlich über Diversität und Wünsche und Gedanken für die Zukunft der deutschen Filmbranche.
Und ich glaube, man könnte auch in der Ausbildung tatsächlich einiges ändern. Also es gibt zum Beispiel die Filmhochschule in Paris La Fémis und dort gibt es einen zweijährigen Kurs für Verleihe, der auch von Kinobetreibern besucht werden kann. Also es sind Leute, die auch schon berufliche Erfahrungen gesammelt haben. Das finde ich einen total wichtigen Ansatz. Und was ich auch toll finde, wenn man auf der Website von La Fémis nachliest, es gibt keine typischen Vorlesung, sondern es geht wirklich darum, dass man eine eigene Vision für sich entwickelt, dass man sich zwei Jahre mal intensiv mit den ganzen Themen der Herausbringung eines Films beschäftigt, weil das fällt mir viel zu sehr runter in den Filmhochschulen. Natürlich gibt es immer wieder Kurse, es gibt ja auch dieses tolle Atelier in Ludwigsburg, die haben ja eine Kooperation auch mit der La Fémis, aber es greift mir alles immer noch viel zu kurz.
Also was ich mir wünschen würde, ist, dass der Film eigentlich wieder zurück zu Wurzeln findet. Zurück zu eigenen Geschichten und einem eigenen Stolz. Und es geht nicht um mich im Rampenlicht. Es geht nicht um den Film, der gerade irgendeinen Preis gewinnen soll. Was für eine Geschichte können wir dem Publikum bieten, das es noch nicht kennt? Wenn das der Leitfaden ist, dann hast du auch eine ganz andere Möglichkeit, Geschichten zu erzählen.
Zwei simple Sachen. Das eine ist Schauwert. Also man unterschätzt zu oft, welchen magischen Effekt Schauwert auf ein Publikum hat. Große Bilder, dazu zähle ich jetzt auch mal große Scores und große Gefühle. Und ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, und das fehlt mir oft im Kino, im deutschen Kino, ist The Scene, was die Amis als The Scene bezeichnen. Ich hatte einen sehr tollen Regielehrer an der DFFB, der oft gesagt hat, wenn ihr garantiert, dass euer Film 3 bis 5 starke Szenen hat, die Menschen nacherzählen können und gerne nacherzählen, im Sinne von, hey, die eine Szene, dann habt ihr einen Hit.
Also ich glaube, was ich so beobachte, ist, es gibt so viele spannende junge FilmemacherInnen. Also da gibt es eine ganze tolle Generation an Leuten und wo ich auch einfach hoffe, dass die sich weiter durchsetzen und die werden sich auch weiter durchsetzen. Ich glaube, das wird sich grundlegend verändern.
Ich wünsche mir mehr Mut, eigentlich auf allen Seiten. Ich wünsche mir mehr Mut bei den Filmschaffenden, dass sie ihre Filme und ihre Geschichten wirklich genauso erzählen, wie sie es gerne sehen möchten. Also wirklich Geschichten schreiben für sich, für ihre Eltern, für ihre Freundinnen. Oder ich erwarte auch mehr Mut bei den EntscheidungsträgerInnen in der Branche, also sowohl bei Förderanstalten, wirklich zu sagen, ihr habt gesehen in den letzten Jahren, dass Filme, die
in der Finanzierung oft als zu speziell, zu politisch geframed werden, dass die wirklich Publikum erreichen können. Dass es extrem wichtig ist, dass diese Filme weiter gemacht werden. Und da hoffe ich, dass es mehr Förderentscheidungen gibt, die genau diese Projekte unterstützen. Und ich wünsche mir auf jeden Fall auch, dass die Branche diesen Strukturwandel oder diese Idee von Partizipation und Vielfalt ernster nimmt, was Strukturen angeht und was Zugänge schaffen angeht.
Der Wunsch an die deutsche Filmbranche von mir wäre, sich noch selbstbewusster zu werden und einen Weg zu finden, wie wir noch mehr Leute für das Kino gewinnen und für den Kinofilm gewinnen, wiedergewinnen vielleicht. Aber eben das, worüber wir sprachen, so das Verständnis für Kinofilm als kulturellen Wert, als etwas, was uns so viel wie vielleicht kein anderes Kulturgut über uns als Gesellschaft erzählen kann und uns alle zusammenbringen kann. Auf jeden Fall hat Kinofilm die Chance, wirklich viele Leute auch in Kleinstädten als Ort Kino für sich, so Leute zusammenzubringen, in einer Großstadt natürlich genauso. Und da das noch selbstbewusster die Menschen fürs Kino wieder zu begeistern, weil wir super viel diverse Geschichten zu erzählen haben,